Wir wollen heute Abend wieder einen Teil aus Psalm 119 betrachten. Und für alle die, die in dieser Serie vielleicht noch nicht so viel gehört haben, mitbekommen haben, möchte ich nochmal einen kurzen Überblick geben über diesen 119. Psalm, der auch das goldene ABC genannt wird für den Christen. Er besteht aus 22 Strophen, nämlich genauso viele wie die Buchstaben des hebräischen Alphabetes sind, die jeweils in 8 Verse zu Gruppen zusammengefasst sind. Und immer 8 Verse fangen mit dem gleichen Buchstaben des hebräischen Alphabetes an. Das ist zum einen ja ein Stilmittel, weil es auch eine poetische Literatur ist in der Bibel, aber es ist auch für uns eine Gedächtnisstütze, um den Psalm besser zu lernen und sich die Wahrheit besser einzuprägen. Der Kommentator Kyle Delitzsch, er hat das auch, Kyle und Delitzsch, die haben das zusammen auch in deutsche Reimform gebracht, wo man dann auch immer das im Deutschen auch mal wiederfindet, wo das mit dem gleichen Buchstaben anfängt, könnt ihr euch gerne bei mir mal ausleihen. Ja, ein Beispiel für dieses tägliche Auswendiglernen und Nutzen der Psalmen habe ich auch dort in einem Kommentar gefunden, was uns einfach ermutigen sollte, das auch für uns zu benutzen. Da heißt es von der frühen Gemeinde, dass den ganzen David auswendig zu wissen gewöhnlich war. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe angefangen, diesen 119. Psalm auch mal versucht, so gleichzeitig auswendig zu lernen. Es ist sehr viel, es ist sehr viel Material, aber es lohnt sich. Denn damals heißt es dann, dass man in der syrischen Kirche, damals in der Umgebung dann auch, anstatt Volkslieder hörte, wenn man über das Land ging, dass man nicht Volkslieder hörte, sondern Psalmen auf den Feldern und auf den Weingärten, dass die Leute das sangen und mit in ihren Alltag genommen haben. Und das wünsche ich mir auch für uns, für diesen Psalm. Ja, wir hatten uns bereits die ersten 3 Buchstaben angeguckt, dieses Psalms, das Aleph, das Bet, das Gimel. Und dort ging es im ersten Abschnitt um die Glückseligkeit eines Lebens nach Gottes Wort. Und dann im zweiten Abschnitt, wie man den Lebensweg nach Gottes Wort rein bewahrt, auch schon als junger Mensch. Und letztes Mal hatten wir uns angeschaut, wie der Psalmist an Gott diese Bitte richtet. Tue Gutes an deinem Knecht, dass er ihn bittet um Erkenntnis, und auch um Verständnis und Erhalten dieser Erkenntnis, dass ihm das nicht mehr verborgen wird. Aber lasst uns doch miteinander den heutigen Predigttext lesen, die Verse 25 bis 32. Und ich habe das überschrieben mit dem Predigtthema, welchen Weg wählen? Welchen Weg wählen? Ich lese für uns vor. Am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Meine Wege habe ich erzählt und du hast mich erhört. Lehre mich deine Ordnungen. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Na, letzten Samstag, da war ich mit unseren Kindern auf dem Spielplatz unterwegs in Hirschberg und dann gab es so eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Benaja und dem Ariel am Sandkasten. Und im Laufe dieser kleinen Rangelei fiel der Ariel mit dem Gesicht in den Sand. Ja. Und der hatte dabei leider vergessen, den Mund zuzumachen. Der Benaja erinnert sich vielleicht noch dran. Und was alles, was er dann noch sagen konnte, das war bäh. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon so eine Erfahrung gemacht haben, aber das Gefühl mit Sand im Mund, also das ist sehr unangenehm und das, wer das nicht hatte, der möchte das bestimmt auch nicht erfahren. Aber so oder so ähnlich muss sich im übertragenen Sinn auch der Psalmist innerlich gefühlt haben, als er die Worte aufschrieb, meine Seele klebt am Staub. Ja, meine Seele klebt am Staub. Und wir wollen uns heute Abend ein bisschen in diesen Psalmisten hineinversetzen. Und ich habe das Ganze in drei Punkte gegliedert. Das erste ist, mein Weg abwärts. Das zweite, dein Weg aufwärts. Und das dritte, mein Weg sei dein Weg. Mein Weg abwärts, dein Weg aufwärts, mein Weg sei dein Weg. Ja, mein Weg abwärts. Er spricht davon, meine Seele klebt am Staub. Meine Wege habe ich erzählt. Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Halte fern von mir den Weg der Lüge. Lass mich nicht beschämt werden. Ja, es ist die Klage des Psalmisten über seinen eigenen Weg, der abwärts führt. Er befindet sich in tiefer Betrübnis und er schildert Gott seine Not im Gebet. Und er beklagt auf der einen Seite seine Gebundenheit an diese Erde, an die Dinge dieser Welt, die sein Gemüt so gefangen nehmen, wie als befinde er sich in einem geistlichen Gefängnis. Es ist auch die Verderbtheit seiner eigenen Natur und dass er unfähig ist, eigentlich so zu leben, wie er es gerne würde und auch wie Gottes Wort es sagt. Und er hat eine Unfähigkeit auch in seinen heiligen Pflichten. Er ist unfähig, er klebt am Staub. Er ist unfähig, sich selbst aufzurichten. Und so bittet er hier um Belebung, um neue Kraft, um Lebensfreude. Er hat alles Gott gesagt. Jedes Detail seines Lebenswandels hat er Gott im Gebet gebracht. Und seine Not, ja, sie ist so ernst, dass er vor Sorge nicht schlafen kann. Er fürchtet, ja, Zitat hier, den Weg der Lüge. Er befürchtet Beschämung durch seine Widersacher. Und er drückt das in diesem ersten Vers, also von heute, Vers 25 im Psalm 119, drückt er das aus mit, meine Seele klebt am Staub. Das lesen wir immer wieder in der Bibel von Staub, von Menschen, die Staub auf ihr Haupt streuen, die damit ausdrücken möchten, Trauer, ja, Buße, dass es ihnen gerade schlecht ergeht. Und das war eine, wie wir ganz häufig in vielen Stellen des Alten Testamentes sehen, eine verbreitete Praxis, Staub auf sich zu streuen. Und das war dem Psalmisten auch bewusst. Aber er geht darüber hinaus, über diesen Ausdruck, er sitzt im Staub, sagt er ja nicht, sondern er sagt, meine Seele klebt im Staub. Also er hatte die Empfindung, dass der Staub gar nicht mehr von ihm abgeht, ja, dass diese Stoffe, die Zeichen sind für Leid, für Trauer, dass es ihm unlöslich anhaftet und an ihm kleben bleibt, er sich ohnmächtig fühlt, sich nicht mehr über seinen eigenen Kummer erheben kann. Wir können sogar so ein bisschen da interpretieren, dass er sich sterbensmatt fühlte, dem Tode nahe, dass sein Leben schon dem Grab, ja, entgegenging und er bald ersticken würde im Todesstaub. Und so tun wir den Worten auch keine Gewalt an, wenn wir sagen, dass er vor allem seinen Inneren, seine innere Einstellung auch damit meint, seine irdische Gesinnung, seine geistlich an Erstorbenheit grenzende Stumpfheit. Er spürte in seiner Seele einen unwiderstehlichen Drang nach unten, zum Staub hin, zur Erde. Und das ist ihm ein schweres Leid. Was immer die Veranlassung dazu war, was immer ihn dazu gebracht hat, so zu klagen, das war jedenfalls kein leichtes, kein oberflächliches Übel, sondern es war etwas, was ihn in seinem Innersten traf und ihn schwer angriff. Seine Seele klebte am Staub. Hier war kein oberflächliches, zufälliges, gelegentliches Straucheln oder Fallen gemeint, von dem man alsbald wieder aufsteht, nein, sondern um eine beständige und mächtige Neigung des Klebens am Staub. Ja, und das finden wir immer wieder, seit Gott zu Adam sagte, als er gesündigt hatte, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren, dass sich die Menschheit mit diesem Problem, ja, mit diesem Staub identifiziert und wir erkennen, es ist zum einen die Sterblichkeit, aber zum anderen auch die Sünde mit all ihrem Elend, die uns oder die den Psalmist und auch uns dazu bringen kann, zu sagen, wir kleben am Staub. Ja, und auf uns betrachtet, ja, dürfen wir das auch sehen, dass uns das Gefühl sicher nicht fremd ist. Denn wer von uns hat nicht auch schon Zeiten der Schwierigkeit durchgemacht? Schwierigkeiten, dass die täglichen Dinge des Lebens uns so hinunterreißen, dass wir kaum Zeiten der Stille und der Ruhe mit Gott und seinem Wort finden? Wer von uns hat nicht schon Enttäuschungen und Nöte erlebt, die uns ja auch dazu gebracht haben, so traurig zu sein, wie der Psalmist hier ist? Vielleicht der Lebenstraum, der plötzlich geplatzt ist, die große Hoffnung, auf die dann eine unerwartete Ernüchterung folgt, oder auch eine emotionale oder körperliche Not, die uns den Schlaf raubt. Vielleicht auch große Müdigkeit und große Schwäche, sodass wir kaum unserer Arbeit und dem Alltag nachgehen können. Sicher können sich einige von uns damit identifizieren und müssen das auch schon bekennen, dass sie auch diese Erfahrung gemacht haben. Aber wir haben es hier noch gut, wir haben heute Morgen schon auch daran gedacht, wie es mit denen ist, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und dass es vielleicht uns auch mal so ergehen kann. Wir müssen an dieser Stelle immer noch sagen, wir haben es sehr gut. Ja, wir werden nicht so verfolgt, wie der Psalmist das hier immer wieder beklagen muss, dass seine Widersacher ihm auf den Fersen sind. Das hatten wir in den vorigen Abschnitten schon mal betrachtet. Aber wie viel mehr muss es dann noch denen so ergehen, die verfolgt werden? Ja, ein anderer Punkt, den er beklagt, der auch dazu gehört, dass sein Weg abwärts ist oder gegangen ist, ist, dass er hier sagt, halte fern von mir den Weg der Lüge. Auch so ein Weg der Lüge kann das Problem sein. Das muss bei den einen noch nicht mal so lange her sein. Ich kannte einen, der auch das Zeugnis gegeben hat, vor seiner Bekehrung sehr, sehr viel gelogen und betrogen zu haben. Es war ihm noch sehr, sehr frisch in Erinnerung, als er auch sein Zeugnis schrieb, wie mit welcher Leichtigkeit er lügen und betrügen konnte. Und das mag auch dem Psalmisten ja so gegangen sein, denn der Psalmist war, soweit wir wissen, ja ein junger Mann, ein junger Mensch. Wir lesen das ja in dem 9. Vers, da geht es um den jungen Mann und wie ernst ihm das ist, dass er seinen Weg bewahrt. Ja, vielleicht ist uns das auch noch frisch in Erinnerung, wie der Weg in dieser Welt, das Leben in der Sünde, wie schlimm das eigentlich ist, wie zerstörerisch. Und wie nötig wir auch zu bitten haben, wie dieser Psalmist hier: Halte fern von mir diesen Weg der Lüge, den Weg des Treubruchs, den Weg des Irrtums, den eigenen Weg der Selbstgerechtigkeit. Wenn wir auf biblische Beispiele gehen und wenn vielleicht auch David gemeint ist, wenn er diesen Psalm verfasst hat, wir wissen ja nicht, wer der Verfasser ist, dann sehen wir, wie zum Beispiel David sich, obwohl er den Psalm 23 geschrieben hat, als er jung war, dass er sich auf einen Irrweg begeben hat, auf einen Weg der Lüge. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in 1. Samuel 21. Da war David gerade vor Saul geflohen. Er war ja kurz vorher noch in seinem Dienst gestanden als Feldherr und war in die Kriege gezogen und hatte die Kriege Sauls geführt. Und dann war er bei Saul in Ungnade gefallen und war auf der Flucht. Das hatte sich noch nicht verbreitet. Damals gab es ja noch kein Internet, keine schnelle Nachrichtenverbreitung. Und er kam mit ein paar Männern, die sich ihm angeschlossen hatten, kam er nach Nob, zur Stadt der Priester, und dort zu Ahimelech, dem Vorsteher. Und als er dorthin kommt, benutzt er eine Lüge, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber wie das so war, er war ja auf der Flucht gewesen, hatte nichts zu essen gehabt, und dann bittet er um Brot, um Essen, weil ihn und seine Leute der Hunger plagt. Und der Ahimelech sagt: Es sind nur die Schaubrote da, die ausgelegt werden auf den Altartisch. Die kann ich dir nicht geben, ja? Und David sagt: Ja, ich bin doch im Dienst des Königs unterwegs. Musst mir die doch jetzt geben. Ja, ich befinde mich in Not und ich bin schließlich, ja, ein hoher Mann hier im Staat. Aber das war nicht mehr so. David hat an dieser Stelle gelogen. Er hat den Ahimelech, ja, versucht zu betrügen, um an dieses Essen zu kommen, ja, um an die Brote zu kommen. Und Ahimelech hat dann diese Ausnahme gemacht, ja, weil er davon ausgegangen ist, dass David ihm die Wahrheit sagt. Und wie das ausgegangen ist, wissen alle, die schon mal die Geschichte gelesen haben. Es hat dazu geführt, dass Ahimelech und die gesamte Stadt der Priester mit all ihren Familien und Kindern im Tod, ja, preisgegeben wurden. Weil dort einer war, dieser Doeg, der Edomiter, der das alles mitbekommen hat und hat das hinterher bei Saul angeschwärzt. Und Saul hat dann, ja, gedacht, Ahimelech wäre mit David, hätte sich verschworen. Und so sind sie alle dann ums Leben gekommen. Und das war ein Weg der Lüge, den David hinterher bitter bereut hat, dass er diese Lüge eingegangen ist. Ja, so können wir uns vielleicht ein bisschen hineinversetzen, wie ernst es ist, dass wir das auch beten, dass wir es dem Psalmisten gleich machen: Halte fern von mir den Weg der Lüge. Ja, lasst uns dann den zweiten Punkt anschauen: Dein Weg aufwärts. Der Psalmist spricht hier davon, dass er gerne gehen möchte den Weg deiner Vorschriften. Er möchte auf dem Weg, ja, der Treue gehen. Er hat den Weg der Treue erwählt. Er möchte den Weg der Gebote laufen. Was ist das für ein Weg, von dem er hier redet? Neutestamentlich gesprochen können wir sagen, das ist der schmale Weg, ja, den er den breiten Weg vorziehen möchte. Ja, das ist der gute Weg, den der Psalmist im Gesetz Gottes findet. Es ist der Weg, auf dem Adam und Eva nicht gehen wollten, als sie sich verführen ließen, auf den falschen Weg einzubiegen. Es ist der Weg der beständigen Gemeinschaft mit Gott, sodass die Gedanken und Gefühle aus dem Staub erhoben werden, um sich mit dem Vornehmsten überhaupt zu beschäftigen, mit Gott selbst. Matthew Henry kommentiert, wie wir zu diesem Weg der Gemeinschaft mit Gott kommen, und sagt: Der sicherste Weg zur Gemeinschaft mit Gott ist, seine Ordnungen und den Weg seiner Vorschriften zu lernen und zu verstehen. Also erstmal geht es um das Verstehen, verständigt zu werden, zu lernen, zu erkennen. Das drückt er hier aus. Er möchte nachsinnen. Er möchte belebt werden dazu und aufgerichtet werden, dass er diesen Gehorsam leben kann. Hierzu noch ein Zitat von Spurgeon. Verleihe mir eine tiefe Einsicht in die Lebensordnung, die dein Wort mir vorschreibt. Ja, so lässt er den Psalmisten sprechen. Ein klares Verständnis gib mir für den Sinn und den wesentlichen Inhalt deines Gesetzes. Denn blinder Gehorsam hat wenig Schönheit. Es ist Gottes Wille, dass wir mit offenen Augen ihm nachfolgen. Dem Buchstaben des Gesetzes Genüge zu leisten, ist das Höchste, was der Unwissende fertigzubringen zu hoffen kann. Aber unser Wunsch ist es, die Aussagen der Schrift auch ihrem Geiste nach zu erfüllen. Und so müssen wir vor allem zum Verständnis desselben gelangen. Und dazu brauchen wir Gottes Gnade. Unser Verstand bedarf der Erleuchtung und der Leitung. Derselbe, der uns den Verstand gegeben hat, muss uns auch lehren, ihn richtig zu gebrauchen. Also zuerst mal zu verstehen, Verständnis zu erlangen, was dieser Weg überhaupt ist. Und das hatte ich ja bereits gesagt, es ist dieser Weg der beständigen Gemeinschaft mit Gott. Und so dürfen wir wie der Psalmist ja auch unsere Not Gott im Gebet bringen. Dass wir einen eigenen Weg gegangen sind, der nicht dem Weg seiner Vorschriften entsprach. Und wir dürfen bitten darum, dass wir diesen Weg der Treue gehen, den Weg der Vorschriften, diesen Weg erkennen und dürfen auch wissen, dass Gott es gnädig annehmen wird. Dass jeder, der Gott bekennt, mein Weg, der ist falsch, mein Weg, der ist von Sünde geprägt, jeder, der Gott seine Sünde bekennt, dass der auch Vergebung erlangen wird, weil Gott gesagt hat, dass er selbst ein gnädiger Gott ist, der warmherzig und milde die Bitten und auch die Beschwerden über den eigenen Zustand anhört und erhört. Wir sollten es wie der Kranke machen, der zum Arzt geht. Er verschweigt dem Arzt ja nicht seinen Zustand, sondern er sagt dem Arzt genau, wie es ihm geht und woran es ihm mangelt, damit der Arzt ihn richtig behandeln kann und damit seine Genesung schnell voranschreitet. Und so sollen wir es auch tun. Wir sollen genau sagen, wie es uns geht, nichts verschweigen. Wir sollen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen und alles bekennen, alles sagen, alle unsere Wege Gott sagen und Barmherzigkeit finden auf diesem Weg und Gnade. Und als nächstes wollen wir noch die feste Entschlossenheit betrachten, die der Psalmist zum Ausdruck bringt, wie sehr er dann selbst den Entschluss fasst, nach seinem Wort zu gehen. Das ist das dritte, dein Weg. Sei mein Weg. Er sagt ja hier, belebe mich nach deinem Wort, lehre mich deine Ordnungen, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften, sinnen will ich über deine Wunder, richte mich auf nach deinem Wort, halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt, ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen, ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Ja, er hat dieses Wort des Herrn vor Augen und das Wort des Herrn, es bringt ihm dazu, mit freudigem Entschluss, ja, sich auf diesen Weg zu begeben. Er bittet ja darum, stärke mich, richte mich auf, ja, nach deinem Wort, lass mich diesen Weg deiner Gebote laufen. Also es geht darum, dass er Gottes Wort nimmt die Verheißungen, die da drin sind, und sich aufmachen möchte, um diesen Weg ja zu laufen. Und dazu braucht er Gott, dazu braucht er Kraft von Gott. Und er braucht Aufrichtung, er braucht Gottes belebende Wirkung in seinem Leben, um den Weg Gottes zu laufen. Und das finden wir ganz häufig in der Schrift, dass sich die Gläubigen auf die Verheißungen Gottes stützen und dann darauf gestützt vorangehen. Er ist in einem Zustand tiefster Niedergeschlagenheit und er beruft sich ja auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen. Und wenn wir ansehen, was könnte der Psalmist da im Auge haben, was könnte er für Verheißungen haben, ja, wenn das David gewesen ist oder zur Zeit von David, dann hatte er aus dem 1. Samuel-Buch die Verheißung, 1. Samuel 2, Vers 10, die Worte der Hanna: Der Herr wird Stärke verleihen seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Ja, der Herr wird Stärke verleihen und so kann man vorangehen. Wenn er später vielleicht gelebt hat, zur Zeit von Jesaja, da hätte er das Wort vor Augen haben können von Jesaja aus Jesaja 41, 10. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, Gott ist es, der stärkt, der das Wort seiner Gnade in uns einströmen lässt. Das Wort, was geschaffen hat, das Wort kann auch erhalten und das Wort kann aufrichten. Wir können durch dieses Wort diese Belebung erfahren, wie auch der Psalmist. So lasst uns, auch wenn wir niedergeschlagen sind, wie wenn wir bekennen müssen, wie der Psalmist, dass wir keinen Schlaf finden vor Kummer, dass wir doch stets zum Gebet unsere Zuflucht nehmen. Dass wir nicht denken, jetzt sind wir verloren, jetzt sind wir verlassen, jetzt kann uns niemand mehr helfen, sondern dass wir zu Gott gehen, ins Gebet, dem kürzesten und sichersten Weg aus diesen Tiefen der Verzweiflung wieder aufzutauchen und ihm ja unsere Not bringen. Und so sehen wir auch eine Art von Verwandlung in diesem Abschnitt, dass es nicht nur so ist, dass er nur am Boden ist, ja, und nichts mehr tun kann, dass er nur am Staub klebt, sondern dass er nun ein anderes Verlangen hat. Es heißt ja wörtlich hier, meine Seele klebt am Staub, aber auch später heißt es wörtlich übersetzt in Vers 31, wo wir in unserer Übersetzung haben, ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, da heißt es wörtlich, ich klebe an deinen Zeugnissen fest. Also es ist eine Verwandlung, ja. Vorher klebte er am Staube, nun hat er ja dieses feste Verlangen zu kleben an Gottes Zeugnissen und auch den Entschluss, den Weg der Gebote Gottes zu laufen. Ja, Gott, der den Menschen aus Staub machte, der kann auch den Menschen aus dem Staub erheben. Er kann unser Herz ruhig machen, sodass wir auch sprechen können, ja, wie es in Psalm 3 heißt, ich legte mich nieder und ich schlief und ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Dass wir auch wieder ruhig schlafen können, dass wir ja Gottes helfende Hand erfahren. Und wir sehen seine feste Entschlossenheit in diesem Wort, ich werde den Weg deiner Gebote laufen. Er hatte diesen festen Entschluss sich vor Augen gesetzt, das Verstandene wirklich auf sein Leben anzuwenden, wirklich danach zu handeln, zu gehen. Und das soll uns auch eine Ermutigung sein, die wir auf demselben Weg unterwegs sind, beständig weiterzugehen. Uns auch diesen Entschluss vor Augen zu setzen, die Mühe und die Zeit, ja, aufzuopfern, wo es auch nötig ist, ja, alle Bürde von uns zu werfen und diesen Weg zu gehen. den Weg aber auch zu gehen, bedeutet auch, uns die Zeit, die Mühe zu nehmen, jeden Tag stille vor Gott zu werden, jeden Tag seine Gemeinschaft zu suchen, ja, was das Höchste ist, ja, was dieser Weg Gottes ist, das Höchste, die Gemeinschaft mit ihm. Und dabei wird es nötig sein, auch auf Jesus zu schauen und nicht auf eigene Kraft zu vertrauen, sondern auf die Kraft des Herrn. Matthew Henry bemerkte zu diesem Vers: Nur der entschlossene Christ ist der standhafte Christ. Ein zufälliger Christ dreht sich nach dem Wind. Das ist das. Wir brauchen diese Entschlossenheit, diesen Eifer, wirklich den Weg der Gebote Gottes laufen zu wollen. Ja, und das wird auch durch das deutlich, dass er eben, ja, dass er eben sagt, ich werde ihn laufen. Das ist eine Überzeugung, die dahinter steckt. Ja, ist es uns erst im Herzen warm geworden, so schreibt Spurgeon, brennt es da für heilige Dinge, für das, was Gott gefällt, dann wird auch unser Tun voll Kraft, voll Feuer und heiliger Freude sein. Wenn Gott erst in uns wirkt und unser Herz verändert, dann wollen und vollbringen wir das Gute nach seinem Wohlgefallen. Wenn er das Herz ändert, es weit macht, wie auch der Psalmist hier das bekennt, du hast mir das Herz weit gemacht, dann soll es auch auf das eine ausgerichtet sein, ja, den Weg der Gebote Gottes zu laufen. Und ja, er muss es ändern, er muss es auf eins richten, er muss es mutig, er muss es stark, er muss es weit machen, und dann wird auch unser Leben ein begnadetes, ein wahrhaftiges, ein glückliches und ein zielbewusstes sein. Und wir werden dann mit Lobpreis bekennen müssen, auch von den ersten schwachen Anfängen, wo wir angefangen haben zu laufen, bis zu den höchsten Stufen vom geistlichen Leben. Wir verdanken alles der Gnade und der Kraft Gottes. Ja. Freilich, wir müssen laufen, wir müssen gehen, wir müssen uns in Bewegung setzen, aber es ist die Gnade, die alles schenkt. Ja. Unser Laufen ist dann ein fröhliches Vorwärtseilen eines Herzens, das durch Gottes Gnade von drückendem Zwang befreit ist und nun keine größere Wonne kennt, als diese seine Freiheit anzuwenden, indem es mit fliegender Eile dem herrlichen, vorgesteckten Ziele zustrebt. Ja, es ist so, wenn wir befähigt sind zu laufen, dann wollen wir auch laufen. Wenn wir im Neuen Testament sehen, wie der Gelähmte geheilt wurde, der immer nur da saß, ja, der ist dann nicht aufgestanden und hat sich auf den nächsten Stuhl gesetzt. Nee, der ist vor Freude in die Luft gehüpft, der ist gesprungen, der ist gelaufen, der hat das genutzt, die Fähigkeit, die Gott ihm wieder geschenkt hat. Und das wollen auch wir tun. Und was ist das doch für ein Wechsel von dem ersten bis zum letzten Vers dieser Gruppe? Dort noch im Staub liegend, unfähig, sich aufzuheben. Und hier frei und fröhlich seinen Weg laufend. Das ist ja die segensreiche Wirkung. Erst ja von der Traurigkeit, ja, dann zu der Neubelebung zu gelangen. Das Wunder der Gnade an uns zu sehen, wie der Psalmist das gesehen hat. So lasst uns auch um diese Neubelebung bitten. Und wenn wir neu belebt wurden, wenn wir wie der Psalmist aufgerichtet wurden, dann lasst uns auch mit Eifer auf diesem Weg des Herrn wandeln. Und lasst uns auch alle Zeit, ja, dankbar sein, wenn Gott uns aufrichtet, wenn Gott uns aufgerichtet lässt, ja, wenn wir in einem Zustand sind, wo es uns gar nicht so ergeht wie dem Psalmisten, ja, dass er sich so am Staub kleben sieht. Amen.